Hallo zusammen, hier ist der blecherne Alex und das sind die Geräusche meiner Schmiede. Der donnernde Gasofen und das glühende Metall auf dem Amboss. Dieses Geräusch, das hören Schmiede seit Jahrtausenden. Es ist unverändert und wird sich auch niemals ändern und das ist auch gut so. Trotzdem gilt immer der Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Podcast-Folgen. Euer blecherne Alex.
Ja, hallo Leute. Heute, hier ist der blecherne Alex. Ne? Ich begrüße euch zu meinem heutigen Podcast. Ne? Wir haben heute 18. Mai. Ne? Und heute muss ich sagen, ne? Heute erzähle ich mal ein bisschen über meinen heutigen Tag, so über die letzte Woche so ein bisschen. Und dann erzähle ich mal, wie bei mir so die Kurse ablaufen und so, wie das so genau sich abspielt und so. Ne? Also hier die Woche, die war schon mal nicht schlecht. Wir hatten 4 Kurse, ne? 4 Kurse ist schon mal für mich eine anstrengende Woche, ja. Nicht von der körperlichen Arbeit und so, ne. Die körperliche Arbeit, die läuft mir einfach so von der Hand, ja. Ja, ich bewege mich ja nicht so viel. Ich laufe immer vom Schmiedefeuer wie eine Krabbe. Laufe ich von links nach rechts und von rechts nach links immer vom Feuer zum Amboss hin und her und bewege ein bisschen meinen Arm und so. Das ist für mich alles Alltag, ne. Aber das Reden ist halt manchmal anstrengend, ne. Und die Energie, die du dabei verbrätst, ja. Aber wie gesagt, am Montag ging die Woche ja für mich los, ja. Und da hatten wir keinen Kurs, ne? Und da habe ich besprochen, ne, mit einem Berufsjäger, wo ich kenne, über dessen Frau und so, haben wir besprochen, machen wir mal eine schöne Reise ins Oberallgäu, die Elke und ich, ne, meine Frau und ich. Ja, und dann besorgen wir mal wieder die Abwurfstangen, ne? Ihr wisst ja, Rothirsche schmeißen ja ihre Geweihe ab. So im März, April geht's eigentlich los, die jüngeren Hirsche ein bisschen später. Ja, und dann kann man die bei Berufsjäger, wenn man jemanden kennt, kann man die dann holen, ja, erwerben, ja. Ihr müsst ja wissen, ich habe ja schon mal erzählt in irgendeiner Folge, ne, dass Abwurfstangen sind ja kein Horn, wie alle sagen, sondern es ist Knochenmaterial, ja, Knochensubstanz. Und dann haben wir die Abwurfstangen geholt, haben uns da ein bisschen unterhalten und es ist halt immer toll, wenn du dich so mit Leuten so unterhältst. Ein Berufsjäger zum Beispiel ist ein Mensch, der sich den ganzen Tag draußen aufhält, ja, sich natürlich sehr gut auskennt in der Natur, ja, und ist auch ein besonderer Menschenschlag, ja, ein sehr besonderer Menschenschlag, die Berufsjäger, ja. Wirklich tolle Menschen sind das, die ich so kenne, sind alle wirklich herzliche Menschen und es ist halt immer eine Augenweite auch zu sehen, wie sie leben, ja. Und danach waren wir dann noch in Hinterstein, ne, und da waren wir noch einen Kaffee trinken, da gibt's so einen Handwerkerhof, ja. Da gibt's auch einen ganz bekannten Lederhosenmacher, ne, den kennt man hier im Allgäu, ja. Und dessen Sohn ist mit im Laden, das ist ein ganz bekannter Tätowierer und er malt auch auf Rohhäuten und sowas, ja. Also wenn ihr mal googeln wollt, gebt da mal einfach ein, Tattoo-Kunst in Hinterstein und Lederhosenmacher Hinterstein, da wisst ihr, wer das ist, ja. Ich verwende ja ganz bewusst keine Namen hier, ja, weil ich ja nie weiß, ob die Leute das möchten und ich will halt jeden vorher immer fragen müssen und so, ne. Und haben uns da noch ein bisschen unterhalten über das Leben und über den Alltag und so weiter, ja. Und dann ging es am Dienstag wieder mit den Kursen weiter, ne. Dienstag, Mittwoch hatten wir einen Kurs. Donnerstag hat man dann keinen Kurs, dann habe ich dann ein Messer für den Shop vorbereitet und habe Messer geschliffen, ja. Habe 2 Küchenmesser gefertigt an dem Tag mit Griffen aus Rothirschgeweih und Klingen aus einer Panzerhaupitze 2000, ja. Also 2 Küchenmesser und 2 Outdoor-Messer. Und abends ist dann passiert, ne, wie das ja so oft ist, ne. Gut ist, dass man es vorher immer nicht weiß, wenn es passiert, ja. Ja, ich habe so abends, habe ich dann die Messer geschliffen, so kurz vor Feierabend, ne. Und ihr wisst ja, kurz vor Feierabend, dann ist immer schwierig, ja. Habe ich die Messer geschliffen, war schon fertig, ne. Und da sage ich, bei den Küchenmessern habe ich mir so gedacht, ja gut, nehme ich jetzt noch eine Putzlappen, mache ich ein bisschen die Politurpaste weg und so, ne. Und ein bisschen das Telefon ging vorher noch, habe ich aber klingeln lassen, ne. Ich hatte einen Kopfhörer am Ohr, ich habe ein bisschen Spotify gehört, ne. Habe ich gehört und so. Und dann habe ich die Klinge abgeputzt und bin ein bisschen mit der Klinge, so von der Putzlappen war in der rechten Hand, ja, und die Klinge in der linken. Und dann habe ich ein bisschen abgeputzt mit der Klinge, so ein bisschen aus dem Putzlappen rausgerutscht. Und habe dann, okay, schnell wieder zurück und habe mir natürlich in die rechte Hand reingehauen, das Messer, ja, in Mittelfinger und Zeigefinger. Und habe mich gleich mal so richtig, richtig reingeschnitten. So richtig, wo ich gedacht habe, scheiße, mir wird sofort wieder ein bisschen schlecht, ja. Habe ich gedacht, okay, ist wieder angegangen. Habe ich geguckt, scheiße. Zeigefinger ist nicht ganz so schlimm, Mittelfinger ist richtig heftig, kannst du richtig weit auseinanderziehen, ja. Hab mir gedacht, wir haben jetzt abends 6:30, ja, morgen haben wir einen Kurs. So, Hausarzt fällt flach, ja, also hoch in die Küche, Elke war noch unterwegs, ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du, hab ein bisschen ausbluten lassen, ja. Immer, wisst ihr, Wunden müssen immer erstmal ein bisschen ausbluten und so, ja. habe ich ein bisschen ausbluten lassen, ja. Mittlerweile war es mir auch nicht mehr schlecht. Der erste Schock hat sich gelegt, habe mir gedacht, alles gar nicht so schlimm, kriegen wir hin, ja. Habe ja gesehen, der Daumen ist auch wieder dran gewachsen, da wird es auch wieder zugehen, ja. Dann habe ich mir schön Sekundenkleber genommen, habe das schön zugedrückt, habe oben drüber und habe dann Pflaster drüber, habe dann ewig gebraucht, bis ich es dicht gekriegt habe, dass da kein Blut mehr rauskommt. Mittlerweile kam natürlich die Elke, ne. Hat natürlich geschimpft, was machst du denn da, müssen wir ins Krankenhaus, so sage ich, nichts, da wird genäht, wir haben ja morgen Kurs, dann entzündet sich das nachher noch, die machen das sauber, nähen da durch, kriege ich noch irgendwas, sage ich, machen wir jetzt so, ja, Pflaster drüber, in 10 Tagen kommt das runter, ist die Wunde verheilt, ja. Ja, am nächsten Tag hat man dann Kurs, ja, habe ich mir gedacht, den Finger schön, richtig schön verbunden, ja. Ich habe ja auch einen Handschuh getragen, ja, so einen fingerlosen Handschuh hatte ich an dem Arm, weil ich hatte ja die Hand frisch tätowiert auch noch, also habe ich wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst, ne, nicht richtig zugepackt und so, wie es halt so passiert, ja. Und dann hatte ich am nächsten Tag einen Kurs, habe mir den Finger so bandagiert, beide Finger so bandagiert, dass ich nicht abbiegen kann, ja. Und dann habe ich den Kurs gemacht, hat auch gar nicht sonderlich wehgetan, hat auch nicht durchgesuppt, war alles dicht bis heute, ja. Hat alles gut funktioniert, ja. Und dann hatten wir hier, Freitag hatten wir noch einen Kurs und Samstag hatten wir einen Kurs, ja. Und Samstagabend hat dann eine Freundin, hat Geburtstag, ja. Ja, und da waren wir da, haben wir ein bisschen einen getrunken und so, ja, und ein Bierchen getrunken und ein bisschen Lasagne gegessen und so weiter, ja, und zwar gerade nett, wie immer, ja. Und so um 12 Uhr hat es mir dann der Riegel runtergehauen, da war ich dann müde, und dann sag ich, oh, jetzt fahren wir besser, ja. Und heute Morgen, ne, kennt ihr das, wenn ihr wach werdet, ihr werdet wach und denkt, irgendwas ist komisch, ja. Irgendwas ist komisch, ja, bin ich wach geworden, irgendwas passt nicht, ja. Da habe ich mal so überlegt, sage ich, oh, ich habe Kopfschmerzen. Dann ist mir aufgefallen, ich habe Kopfschmerzen. Ey, ich hatte Kopfschmerzen heute Morgen, unfassbar, ja. Da habe ich gesagt, boah, Elke, mir platzt der Schädel, ne. Sag ich, aber manchmal hilft's ja, wenn man einfach mal spazieren geht. Ich gehe ja morgens immer mit der Hunde spazieren, auch vom Kurs. Immer gehe ich morgens mit der Hunde spazieren, Winter wie Sommer, ja. Und abends auch, es sei denn, wir gehen abends ins Training, da geht abends die Elke mit der Hunde spazieren, aber ansonsten gehe ich morgens und abends, ja, auch als Ausgleich und so, ne. Sag ich, gut, so ein Spaziergang, der wirkt ja manchmal Wunder, gehen die Kopfschmerzen weg, ne. Und da bin ich so gelaufen, wie so manchmal beim Spaziergängen ist, ne. Ich war kaum aus der Haustür draußen, musste der Yoshi, das ist unser kleiner Wolfspitz, ne, musste schon sofort einen Haufen hinsetzen, ja. Wir waren kaum aus der Haustür raus, hat er schon gemusst, ja. Da sind wir weitergelaufen, ne, so Richtung Wald. Und ihr müsst wissen, ich habe gerade so eine Ballschleuder dabei, weil der Yoshi ist unser Wolfspitz, der ist jetzt 5 und die Theresa ist jetzt 10, ja, die ist ja die Kurzhaarige, ja. Und der Yoshi, haben wir gemerkt, moin, der ist zu dick, der hat ein paar Kilo zu viel, der muss gerade abnehmen, drum habe ich eine Ballschleuder, er kriegt weniger zu essen und muss viel rennen, ja. Und da sind wir so gelaufen, ja. Und da habe ich so die ersten Rehe habe ich jetzt so gesehen, weil die letzte Zeit habe ich noch keine Rehe gesehen, weil die sind jetzt noch nicht so rausgekommen, das Wetter war noch nicht so gut, ja. Ja, es hat ja auch die Jagdzeit wieder begonnen, aber sie waren auch noch in der Winterdecke gestanden. Und jetzt habe ich gemerkt, oh, jetzt hat sie das Fell gewechselt, jetzt stehen sie da in der Sommerdecke, ja. Also waren im Fellwechsel jetzt sind sie wieder draußen, habe ich sie heute gesehen und so. Der Yoshi hat sie auch gesehen, normalerweise will er dann immer mal hinspringen und so, darf er natürlich nicht, macht er dann noch nicht, wenn ich sage. Er ist ja ein ordentlicher Hund und die Theresa sowieso, ja. Na, auf jeden Fall haben wir viel, viel Ball geschmissen und dann höre ich so, was pickt denn da immer, ne? So dick, 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 habe ich gehört, ne? Da sehe ich oben hier den Buntspecht, ne? Oben an der Stromleitung, so ein Holzmast haben wir da, ne? Pickt oben an der Stromleitung, pickt der Loch rein, ne? Habe ich so vorgestanden, habe den so 1-2 Minuten beobachtet, ne? Der Buntspecht heute Morgen, ich habe schon gemerkt, hier, die Kopfschmerzen hier, die gehen schon ein bisschen weg, ne? Die waren gar nicht mehr so prägnant, ne? Und dann habe ich gesehen, das ist ja herrlich, ne? Also man muss ja sagen, wir haben jetzt 18. Mai, ja, und jetzt sind die ganzen Fichten haben jetzt ihre Fichtentriebe, ja. Also wer hat den Unterschied, ne? Ihr wisst ja, die Fichte sticht, die Tanne nicht, ja. Ja, die Fichten haben jetzt ihre Fichtentriebe, ja. Und die grünen kleinen Triebe, wo da wachsen an den Zweigen, die kannst du essen, ja. Hier, die schmecken super. Also die schmecken nicht jedem, aber ich finde die super. Ihr müsst einfach mal, wenn ihr da lang geht und sicher seid, das ist eine Fichte, ja, ihr esst jetzt ja keinen Trieb von einer Eibe oder sowas, ja, das ist natürlich giftig, ja. Aber wenn man weiß, das ist eine Fichte, ja, dann kann man die Triebe essen. Die schmecken so ein bisschen säuerlich und so. Die könnte man auch in Schnaps einlegen oder in den Salat reinmachen. Ich esse die immer, ich pick mir so eine Handvoll hier und dann esse ich die so beim Spazierengehen, ne, mit den Hunden und so, ja. Esse ich die so und dann sage ich, ist ja auch gesund und so, soll viel Vitamin C drin sein, habe ich so gegessen. Und dann sind wir so weitergelaufen, ne. Und dann bin ich ja ziemlich weit gelaufen und habe ich mich von Elke holen lassen, ja. Und da habe ich gesagt, oh, die Kopfschmerzen sind weg, ja. Jetzt sind die Kopfschmerzen weg, ja. Und jetzt hocke ich hier unten im Keller und mache Podcast ohne Kopfschmerzen, ne. Also so ein Spaziergang an der frischen Luft kann Wunder wirken, ne. Man kann sich hier was weiß ich, irgendwas Weißes schmeißen, ja. Ne? Oder man kann einfach mal spazieren gehen, ja. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Bei mir hat es heute geholfen, ja. Jetzt sitze ich hier und mache Podcast, ja. Im Keller. Ja, und jetzt geht es mal darum, wie überhaupt bei mir eigentlich die Kurse so ablaufen. Ich will euch jetzt einfach mal erzählen, wie das so abläuft. Ja. Also der Ablauf ist erstmal so, die Leute, wir hatten mal manchmal eine Wartezeit von 16 Monaten. Das war natürlich Corona-bedingt, das habt ihr bestimmt in einer meiner Folgen mitgekriegt, der hat mal eine lange Wartezeit von 16 Monaten. Aber da habe ich gesagt, ja, man hilft nichts, ja, dann machen wir einfach mehr Kurse wie geplant, damit wir von der Wartezeit wieder runterkommen, weil sagen natürlich die Leute, ja, so eine geile Wartezeit ist ja lang, aber die lange Wartezeit sorgt auch dafür natürlich, dass du irgendwann weniger Umsatz machst, weil durch die Wartezeit sind viele abgeschreckt, ja. Ja, das ist halt einfach so, ja. Jetzt sind wir bei 10, 11 Monaten Wartezeit, ja, und das ist mir auch lieber, wenn ich nicht so ganz weit im Voraus ausgebucht bin, ja. Am liebsten wäre es mir, wir hätten noch weniger Wartezeit, aber ich kann mich ja nicht zerreißen, weil bei mir in den Kursen sind ja wirklich immer nur 2 Personen im Tageskurs, ja. Und ab 3 Personen sind schon 2 Tage und das Maximum bei mir sind 4 und die sind immer mit mir alleine, ne? Da ist ja keiner dabei bei mir, ich habe jetzt keine Angestellten oder so, das macht ja alles mit mir, ne? Und so ein Kurs läuft dann so ab, ne? Hier, ich steh morgen auf, die Elke steht schon viel früher auf, ne? Die Elke steht da, glaube ich, 4:45 oder sowas auf. Aber wenn ich Kurs habe, stehe ich so um 6, 10 nach 6 stehe ich auf, ja. Dann gehe ich runter, putze mir die Zähne und so weiter, das Gesicht und so, ja, trinke ein halbes Tasschen Kaffee und dann nehme ich mir erstmal die Leine und gehe mit der Hunde raus, ja. Dann gehe ich mit der Hunde raus, so eine halbe, dreiviertel Stunde gehe ich spazieren, aber ich weiß nicht, ne, ich gehe nicht nur spazieren mit der Hunde, sondern ich sehe das wie eine sportliche Veranstaltung, ja. Ich habe vor Jahren, habe ich mal angefangen mit Wim Hof, ja. Wim Hof ist so ein Niederländischer hier, der macht viel mit Atmung und so, und Eisbad und so hat er bekannt gemacht und so. Und da mache ich immer die Wim Hof Atmung, ja, ein, aus, ja. Und immer laufen und immer laufen und immer laufen und die Hunde dürfen nicht stehen bleiben, sondern ich sehe das wie eine sportliche Veranstaltung, ja. Power mich da noch ein bisschen aus, komm pitschnass geschwitzt nach Hause, ja. Und wenn ich den Spaziergang mit den Hunden gemacht habe, das gibt mir auch viel, so an der frischen Luft, ne. Auch im Regen finde ich super, ja. Regen finde ich total toll, kommt ja nur von oben, ne. Ganz selten mal von der Seite, aber es kommt da von oben, ist alles nicht so tragisch. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann wasche ich mich so ein bisschen auch, ja. So überall so ein bisschen waschen, ja, wisst ihr ja, ne. Und dann ziehe ich mich an und dann setze ich mich an den Frühstückstisch und dann frühstücke ich und trinke mal ein richtiges Tässchen Kaffee, ja. Und dann besprechen wir den Tag, die Elke und ich, dann besprechen wir, was sind denn heute für Messer, Outdoor oder Küche oder gemischt, wer kommt denn, kommen Bekannte oder kommen 2 Fremde oder was auch immer, besprechen wir so. Und meistens spielen wir noch ein bisschen Kniffel und so, ja, um uns die Zeit zu versüßen und dann warten wir, bis die Leute kommen. Das merkt man dann dran, meistens, weil der Yoshi bellt, ja, die Theresa liegt ja meistens ganz zurück auf dem Sofa, bellt nicht, wenn, dann bellt sie mal, weil der Yoshi bellt, weiß aber gar nicht warum, bellt halt einfach mit, ne, wie es halt so ist, ja. Und dann kommen die Leute, ja, und dann begrüßen wir die Leute, ja. Ich meine, die Leute sind ja meistens ziemlich aufgeregt, ja. Ich meine, die haben mich gesehen und so im Internet oder bei YouTube oder auf meiner Website oder im Fernsehbericht oder so haben sie mich gesehen und sind ziemlich aufgeregt, ja. Ich muss sagen, ich bin auch manchmal ein bisschen aufgeregt, ja. Ich weiß immer, ich kriege das immer irgendwie hin. Natürlich weiß ich auch nie, wer kommt, ja. Ich bin natürlich auch immer froh, wenn ich merke, oh, das passt super, ja. Bin ich natürlich auch immer, fällt mir auch mal ein Stein vom Herzen. Aber ich weiß auch immer, ich kriege das alles irgendwie hin. Ich mache das ja schon lange. Und es wird alles gut, ja. Und dann empfangen wir die Leute, ja. Im Sommer sitzen wir dann noch ein bisschen draußen. Im Winter gehen wir gleich rein, ja. Dann werden die von den Hunden begrüßt und so, ja. Yoshi und Theresa kommen dann ein bisschen schnuppern und so, ja. Ihr haltet euch ja bei mir im Haus auf, ne. Ihr seid ja nicht hier irgendwie anonym oder so, sondern ihr seid richtig in meinem privaten Haus, ja. Ihr sitzt an meinem Tisch und so, ja, wo wir uns auch privat aufhalten, ja. Drum muss das auch passen, ja, dass ein bisschen die Chemie auch stimmt und dass man ein bisschen bespricht und so. Und dann bespreche ich euch, dann frage ich meistens so, was macht ihr mal beruflich oder was habt ihr für Hobbys und so. Und dann fragen sie mich ein bisschen was und dann werden wir so ein bisschen warm und so. Ja, früher war es eigentlich ganz cool, da habe ich ja noch geraucht, ja. Und dann, wenn du mal zusammen eine Zigarette rauchst, hast du gleich eine andere Ebene erreicht, wenn jemand raucht, ja. Wenn du eine zusammen geraucht hast, ist immer sofort das Eis gebrochen und so. Na, aber jetzt geht das auch, trink mal ein Käffchen und so. Und dann reden wir ein bisschen und dann erzähl mal so die Hobbys. Der eine geht wandern, der andere geht Bogenschießen, der andere macht das hier und das und das. Und dann erzähl mal. Und dann sage ich immer, was habt ihr denn so vor, ne? Und dann sagen sie, ja, wir wollen zum Beispiel, wir wissen noch gar nicht, was wir vorhaben und so. Und dann sage ich, ja gut, ich erkläre euch mal ein bisschen was. Ne? Und dann hole ich immer so ein Messer aus der Schublade, ne? Das ist so ein kürzeres Messer, ja. So eine Klingenlänge unter 12 cm. Ja? In Deutschland ist ja so, das ist ein Outdoor-Messer, was du draußen mitführen darfst, eine Klingenlänge haben darf, die nicht länger wie 12 ist und es darf keine Waffenmerkmale haben. Und ich benutze meistens so ein Messer bei uns in der Küche, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel Brotzeit machen oder so, habe ich immer so ein kurzes Messer. Ich benutze eigentlich gar keine langen Messer, ja. Und dann schneide ich damit den Speck, die Zwiebelchen und das alles. Ja, und dann zeige ich, guck mal hier, das ist so ein Outdoor-Messer, ja. Und da könnt ihr daheim Brotzeit mitmachen, ne. Und da könnt ihr auch mal hier was machen, da was machen. Und wenn ihr wandern geht, steckt das in die Lederscheide, nimmt's mit. Also ist ein Outdoor-Messer schon mal ein Messer für alle Fälle. Ihr könnt's in der Küche benutzen. Ihr könnt es beim Wandern benutzen, was auch immer. Ist schon mal sehr vielseitig. Ne? Ein Küchenmesser ist halt wirklich nur für daheim. Oder wenn ihr mal zum Grillen irgendwo hingeht, ja, oder so, dann könnt ihr es vielleicht mal mitnehmen oder so. Aber im Prinzip darfst du das Messer nicht mal im Auto mitführen und so. Ja, es sei denn, du hast irgendwo gekauft, darfst du natürlich nach Hause transportieren, ja. Aber ansonsten ist es ein bisschen schwierig, ja, mit dem Messer geworden und so, ja. Und dann besprechen wir das alles, dann zeige ich da ein paar fertige Messer, ein paar Automesser, ein paar Küchenmesser und so, was so machbar ist, zeige ein paar Griffmaterialien und dann gehen wir auf die Stähle ein, ne, weil ich bin ja spezialisiert auf die historischen Stähle aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg oder auch Bundeswehr. Aber ja, ihr wisst ja, ich bin ja kein Kriegsverherrlicher, sondern ich arbeite gegen das Vergessen, dem Grauen, das einst daraus entsprang. Und ich habe ja immer gesagt, allen wäre es lieber, wenn es keine Waffen auf der Welt gäbe, ja, wo sich die Menschen die Köpfe einschlagen. Aber wenn du jetzt in der Ukraine sagst, ihr kriegt keine Panzer, dann gäbe es die Ukraine vielleicht heute nicht mehr. Also ich meine, man muss beide Seiten sehen. Der Mensch ist halt so gestrickt, dass er sich gegenseitig bekriegt. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Und das ist ein Wunschdenken, dass immer alles friedlich verläuft. Das wird es nie geben, ja. Ja, Gewalt kann viele Formen haben, in Form von Kriegen, in Form von Psyche oder was auch immer, ja, schlechtes Gewissen und was weiß ich alles, ja. Der Mensch ist halt so gestrickt, wird sich nicht ändern. Und ganz, ganz oft habe ich so die Frage, ja, von Leuten, die sind sich nur nicht ganz sicher, ob sie historischen Stahl nehmen oder herkömmlichen Stahl und so. Und sie fragen oft, wie ich das erklären kann mit Energie und so, ja, weil sie, manchmal glaubt man, es gibt eine schlechte Energie, Metall und so. Und ich sage immer, oh, gut, ihr seid ja alles erwachsene Leute hier, ja. Das müsst ihr selber beurteilen. Ich kann immer nur meine Sichtweise aufzeigen. Ne? Und meine Sichtweise ist natürlich immer folgende. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Geschützrohr hast, ja, das im Ersten oder Zweiten Weltkrieg im Einsatz war, dann wurde dieses Ding gebaut, um Menschen zu töten. Das ist schon so. Und das hat es auch wahrscheinlich tausendfach gemacht. Ja? Aber dieses Material ist vorhanden. Dieses Material ist hochwertig. Ja? Und ich sage immer, warum sollst du es nicht benutzen? Ja? Weil wenn es jetzt in Schrott geht, wird es eingeschmolzen und dann ist es auch in deinem Audi oder in deinem Auto irgendwo mit drin. Ja? Das ist halt in deinem Auto, meine ich, ja. Das ist halt so, ja. Und man kann das nicht beeinflussen, ja. Das wird halt eingeschmolzen und hast du nicht gesehen, ja. Und was willst du machen, ja? Das ist so meine Sichtweise, ja. Ich sage immer, Energie geht doch nicht vom Material aus, ja. Sondern Energie geht immer vom Menschen aus, ja. Es töten keine Pistolen und es töten keine Panzer, ja. Das sind einfach Maschinen, die stehen da und die können gar nichts, ja. Die können nichts, die liegen da, du kannst eine Patrone reinlegen, aber sie macht nichts. Abdrücken muss immer der Mensch. Also hat der Mensch die Energie in sich. Ja? So erkläre ich das immer. Und die meisten springen dann irgendwie drauf rein und so und sagen, ja gut, das verstehe ich und das ist okay. Und dann sind sie meistens auch froh, dass sie es machen. Ja? Und ich sagte, 99% meiner Messer sind eigentlich aus historischem Stahl, ja? Aus Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkrieges und Bundeswehr. Und dann sage ich immer, dann erkläre ich, wie wir das so machen. Das Vorgehen ist ja bei mir immer so, ja? Ihr müsst erstmal üben auf so einem Rohling. Ne? Also Baustahl, ja, aus einem Stück Rechteck müsst ihr euch erstmal so eine kleine Klinge schmieden, ja. Das ist bei mir eben ganz wichtig, ne? Du kannst nicht einfach, es ist nicht so, wie man das im Fernsehen mal sieht, dass der Schmied einfach nur feste draufhaut, das ist alles ein Mythos, ja. Bei mir ist es so, dass jeder Schlag gesetzt ist, ja. Und ihr müsst immer die Klinge kontrollieren. Man schaut nicht auf den Hammer, sondern man schaut immer aufs Werkstück und sieht anhand der Hammerspuren, ob man richtig oder falsch schlägt. Das heißt, man muss immer auf die Klinge schauen. Und ein ganz großer Teil bei mir, ich sag mal über 90% sind Technik, ja. Wenn du zum Beispiel beim Schmieden, bei mir ist das so, falsch atmest, kriegst du das auch nicht hin, weil du bist nach 10 Sekunden platt beim Schmieden, ja. Die Leute sind dann so konzentriert, die vergessen oft das Atmen und dann müssen wir erstmal üben, dass man atmet, einatmen, ausatmen, immer weiter atmen, ja. Rechte Körperhälfte, linke Körperhälfte getrennt voneinander ansteuern können, ja. Kampfsportler oder Musiker oder Friseusen, die können das meistens schon, ja. Der Rest tut sich sehr schwer und das müssen wir erstmal üben, ne. So viele haben ja die Einstellung, man guckt einen Fernsehbericht und sagen, oh, ist ja alles gar zu schwer und so, ne. Aber bei mir ist es eben anders, ja. Also viele machen, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen bei Messerkursen, Schmiedekursen und so. Manche schmieden sich einen Flachstahl aus Damast oder auch was auch immer und dann wird die Klinge aufgezeichnet, ja, ausgeschnitten und dann steht man am Bandschleifer und schleift das alles in Form. Das ist nicht mein Vorgehen, ja, drum mache ich sowas nicht, ja. Bei mir wird eine Klinge wirklich in Form geschmiedet, ja. Die Schneide wird auf fast einen Millimeter, also auf unter einen Millimeter runtergeschmiedet, ja, und dann wird da unten nur noch die Schneide geschliffen, ja. Das heißt, ihr seid mit eurer Klinge nicht einmal auf dem Bandschleifer bei mir, ja. Bei mir wird wirklich in Form geschmiedet und das muss sehr genau sein. Da muss der Rhythmus passen, ja, weil wenn der Rhythmus vom Schlagen nicht passt, habt ihr dicke und dünne Stellen in der Klinge. und dann kann die Klinge nachher beim Härten verziehen. Deswegen muss man bei einer wirklich in Form geschmiedeten Klinge, vor allem je länger es wird und je breiter es wird, also ein längeres Küchenmesser, was breiter und dünner ist, ist natürlich schwieriger zum Härten wie ein kurzes, gedrungenes Automesser, was eine dickere Wandstärke hat, ja. Und jetzt erkläre ich alles so und dann üben wir erstmal am Baustahl, dann machen die das, ja. Und damit auch der erste Druck mal weg ist, damit sie sehen, was auf sie zukommt, ja. Und wissen, wie ich so ticke, ja. Und ich schreibe ja auf meiner Internetseite immer, das ist keine Spaßveranstaltung, ja. Damit meine ich nicht, dass bei mir nicht gelacht werden darf. Bei mir wird sehr viel gelacht, ja. Aber prinzipiell, du hast eine Schutzbrille auf, du musst dich ein bisschen schützen, du hast eine Schürze an. Das ist prinzipiell eine potenziell gefährliche Arbeit, ja. Du kannst dich schwer verletzen, wenn du mal richtig auf dem Amboss haust mit dem Hammer, da können Stücke abbrechen, die sind wie Geschosse, ja. Man muss schon ein bisschen aufpassen, ja. Und das übt man bei mir. Man macht bei mir nicht einfach nur ein Messer, sondern man hat ein Erlebnis für das Leben, ne. Und so läuft das bei mir ab, ne. Und wenn ich das alles so erklärt habe am Tisch, wie der Tag so abläuft, dann gehen wir dann in die Werkstatt. Und dann sucht ihr euch erstmal ein schönes Griffmaterial aus, ja. Ich sag mal, 99% der Leute nehmen Holz, manche nehmen auch Hirschgeweih oder mal einen Mammutknochen oder sowas, ja. Das muss ich aber vorher wissen, ja, damit ich ein bisschen vorbereiten kann und so, ja. Und dann schmieden wir erstmal, und dann suchen sie sich erstmal ein Griffmaterial aus unten, ne. Ich habe dann viele, so, das sind alles so Vierkante, immer aus zwei Holzarten, ja. Und dann suchen sie da was aus und dann geben wir die Stahlauswahl, ja. Und dann zeige ich auch mal die Monostelle, die man so im Fachhandel kaufen kann, wie die aussehen. Die haben ja immer die gleiche Optik, immer schön hell und immer schön glatt gebügelt, ja. Und dann zeige ich mal die historischen Stähle, wie die aussehen. Das sind ja beschossene Rohre oder Panzerplatten von Fahrzeugen und so, ja. Ist manchmal sehr verrottet und vergammelt und die Leute können sich noch gar nicht vorstellen, wie da sowas draus entsteht, ja. Hat ja auch da eine dicke Wandstärke und so, ja. Und dann suchen sie sich ihr Material aus. Je nachdem, was sie für Messer machen wollen, ist ja nicht jedes Material für jedes Messer geeignet, ja. Das besprechen wir natürlich vorher alles und so, ja. Und dann wägeln wir das aus, ja. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen historischen Stahl nehmt, dann müsst ihr erstmal den vorbereiten, dass der erstmal in flach geschmiedet wird, so dass man nachher von Hand weiterschmieden können. Und das machen wir seit meiner Daumenverletzung am Federhammer. Früher haben wir das alles von Hand gemacht, jetzt macht man das an einem Federhammer. Und wenn das dann geschmiedet ist, dass man nachher von Hand weitermachen kann, dann machen wir diese Probestücke aus Baustahl, ja. Und da ist immer ganz wichtig, ne, die Leute sind immer total geschockt, ne. Die Leute sind immer geschockt, weil sie denken halt immer, man muss einfach eine Feste draufhauen. Und ich sage, nee, ihr müsst Gefühl haben und ohne Ende und so, ja. Ihr müsst genau schauen, was ich mache. Ich zeige das immer erstmal, dass ich beobachtet mich beim Schmieden, ja. Guckt drauf, wie ich atme, guckt drauf, wie ich stehe und denkt immer dran, ich mache nichts ohne Grund, ja. Und wenn ich laut mitzähle, wenn ich sage 1, 2, 3, wenn ich selber mitzähle, dann hat das alles einen Grund, das ist kein Spaß, ja. Sag ich, beobachtet mich, schaut, wie ich stehe, schaut, wie ich atme und prägt euch das ein, ja. Und dann üben wir, ja, und dann geht's oft, Küchenmesser und Automesser haben ja unterschiedliches Vorgehen bei mir, ja, also Küchenmesser sind ja in der Regel breiter, ja, müssen von der Mitte nach unten ausgeschmiedet werden, das laufen wie ein Keil, ja, das machen sie mit mehreren Schlägen, ja, je breiter die Klinge ist, desto mehr Schläge sind's. Bei dem kleinen Rohling, wo wir zuerst aus Baustahl schmieden, sind immer zwei Schläge in einem Abstand von ungefähr 2-3 Millimetern, ja. Aber unterschiedliche Stellen, ja. Unterschiedliche Stellen, nicht immer auf dieselbe Stelle. Das muss man dann alles üben, ne. Die Zange führen, ne? Den Hammer in verschiedenen Winkeln halten und nicht verkanten und so weiter. Und das übt man alles, auf das Werkstück zu schauen. Und ganz wichtig, die Atmung, ja. Und sich nicht ablenken zu lassen. Und ein ganz großer Punkt bei mir ist die Konzentration, ne. Also ganz viele Menschen, die zu mir kommen, haben Probleme damit, sich auf den Punkt zu konzentrieren. Und ich schiebe das immer mit, weil das, wo ich vor 8 Jahren angefangen habe, war das noch nicht so schlimm. Ja? Ich habe so den Eindruck, das wird ein bisschen schlimmer und ich gehe davon aus, es hängt mit den Smartphones und so weiter zusammen, weil man immer abgelenkt ist. Ja? Ja, wenn man irgendwo in die U-Bahn steigt oder so, dann sieht man, es kommen Leute rein, die sagen kein Hallo, kein Nix, die gucken aufs Handy, setzen sich hin und gucken die ganze Zeit rein, gehen raus, haben niemand gesehen, wo neben ihnen ist. Da hätte jemand neben ihnen nackt sitzen können oder Nilfeld hätte neben ihnen sitzen können, das hätten sie gar nicht mitgekriegt, ja. Und deswegen ist es bei mir so wichtig, dass man erstmal lernt, sich zu konzentrieren. Ne, wenn ich dann einer merke, dass einer nicht so bei der Sache ist, dann kann es auch schon mal passieren, dass ich ermahne. Ne? Sage ich, jetzt hör mal zu, was ich sage und so. Ja? Achte drauf, weil das ist potenziell gefährlich, wenn du daneben haust. Du kannst dich verletzen, du kannst mich verletzen. Ja? Ihr müsst einfach bei der Sache sein, das lernt man dann bei mir. Ja? Und wenn man dieses Probestück geschmiedet hat, ja, dann frage ich immer die Leute, und ist es leichter oder schwieriger, wie ihr euch vorgestellt habt? Und ich sage mal, 100% der Leute sagen, es ist komplett anders, wie wir uns vorgestellt haben. Ja? Die sind alle total überrascht, wie koordiniert es sein muss, dass jeder Schlag sitzen muss und dass du deine Schläge überprüfen kannst, ja. Weil ich habe ja gesagt, bei mir werden ja Fehlstellen nicht weggeschliffen so, sondern das Messer wird von Hand in Form geschmiedet, ja. Die Schneide muss ziemlich genau sein. Kleinere Wellen können wir schon rausschleifen unten, aber nichts Großes, ja. Ihr müsst wirklich bei der Sache sein. Und dann sagen sie, das hätten sie so nicht gedacht. Sie haben halt einfach gedacht, das hat mehr mit Kraft zu tun. Und ich sage, nein, das ist halt alles Technik. Drum haben Frauen gegenüber Männern und so weiter keine Nachteile, ja. Auch wenn jetzt einer hier ist, der schon 40er Schlosser ist und so weiter, der tut sich genauso schwer wie alle anderen, weil es eben ganz ein anderes Vorgehen ist. Ne? Ich kann jetzt auch nicht einfach hingehen und kann sagen, hier, ich schmiede jetzt einfach mal ein Hufeisen. Ich muss das auch erstmal üben. Ja? Das ist wieder eine andere Technik. Ja? Oder auch ein Schmied kann nicht einfach mal so was ein anderer Kunstschmied gefällt, kann einfach mal nachbauen. Er muss erstmal gucken, wie hat er es gemacht, wie hat er das aufgebaut. Und trotzdem wird es immer anders aussehen. Ja? Also eine Messeroptik kann sich alleine bei mir schon komplett ändern, wenn ich mal einen anderen Hammer dafür benutze. Ja? Also ich kann schon einen anderen Hammer hernehmen und drum sieht das ein ungefähr gleiches Messer. Wenn ich jetzt angenommen, ich würde eine Kleinserie fertigen, ne? Macht schon einen riesen Unterschied aus, was für einen Hammer ich nehme, ja? Von der Optik der Klinge. Weil bei mir wird ja nicht mit dem Planschleifer näher drüber geschliffen, sondern du siehst jeden Hammerschlag bei mir. Ne? Und das ist auch durchaus gewollt, ja? Weil ja viele sagen, oh, die Messer sind aber rau und so weiter. Nee, ich möchte das so. Handwerk ist Handwerk, ja? Und Handwerk soll man sehen. Ne? Den Rest gibt es überall im Discounter zu kaufen, das sieht alles gleich aus. Ja? Und dann haben sie das Probestück gemacht und so, und da sind sie auch schon mal ein bisschen erleichtert. Der erste Druck ist weg, ja? Und haben sie, sie wissen, was auf sie zukommt, ja? Und dann gehen wir an die richtigen Klingen, ja, und dann sage ich mal, ja, was ihr vorhin hattet, das war Butter. Sage ich, jetzt kommt gefrorene Butter, jetzt müsst ihr hinhauen, ja, weil jetzt kommt vergüteter Stahl, ja, egal was ihr jetzt habt, ob ihr Geschützrohr habt, Panzerstähle oder Kohlenstoffstähle aus dem Fachhandel und so, jetzt müsst ihr hinlangen, ja. Und dann machen wir das so, dann wissen sie schon mal Bescheid, was sie erwartet. Vorher müssen wir natürlich noch die Griffe vorbereiten. Bei dem gesteckten Erl waren dann die Griffe so ein bisschen konisch und vorgebohrt. Der Erl wird dann im glühenden Zustand natürlich eingebrannt nachher, wenn das Messer fertig ist, aber das erzähle ich jetzt alles, ja. Okay, der erste Druck ist abgefallen, ne? Die Rohlinge liegen bereit, ja, für das Messer. Ne? Die Rechtecke, ja, liegen jetzt bereit. Es wird ja immer aus dem Rechteck, wird nachher ein Messer geschmiedet, ja. Der Erl wird ausgeschmiedet, die Schneide wird ausgeschmiedet, ne? Dadurch, dass die Schneide länger wird, wird der Rücken oben krumm. Ja, da muss der Rücken gerichtet werden, gestreckt werden, dann wird er gerade, aber auch länger. Das muss man vorher alles beachten, ja. Man muss das vorher alles beachten. Auf welche Klingenlänge will man kommen ungefähr, ja. Das muss man vorher beachten, ja, weil ich will ja nicht großartig dran rumschleifen, ja. Ja, und dann bereiten wir die Griffe vor, dann frage ich, was wollt ihr für Schlagzahlen in euren Griffen haben, die in die Zahlen schreiben die meisten rein, Vorname, Nachname. Und die meisten schreiben auch hin bei historischem Stahl, was es ist, ja. Und dann fangen wir an zu schmieden, ja. Und dann geht zack, 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 und dann sage ich mal, konzentriert euch. Und beim Küchenmesser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann zählen sie mit, ja. Und sage ich, wenn der Takt passt vom Zählen, passen auch die Hammerschläge. Wenn ihr unterschiedlich zählt, habt ihr unterschiedliche Hammerschläge, ja. Dann habt ihr dünne und dicke Stellen im Material, dann verzieht ihr euch nachher die Klinge beim Härten. Also immer genau arbeiten, ne. Also immer wieder, konzentriert euch, lasst euch nicht ablenken, aufhören zu quatschen, sage ich immer. Nicht reden beim Schmieden, ja. Voll konzentriert sein, fokussiert auf den Moment, ja. Das ist bei mir wichtig, ja. Fokussiert auf den Moment. Ich kann innerhalb von einem Bruchteil von der Sekunde kann ich mich komplett runterfahren und bin auf den Moment vollkommen versteift, ja. Ich habe ja beim Arbeiten niemals ein Handy dabei, ja, so dass ich nie abgelenkt werde und dass ich mich voll konzentrieren kann auf das, was ich tue, ja. Das ist eben wichtig, weil wenn man immer abgelenkt ist, liefert man keine gute Arbeit ab, ja. Und dann geht's los, ne? Die Klingen nehmen so manchmal langsam Form an, ja. Du siehst schon, die Anspannung der Leute ist sehr stark, weil sie natürlich von mir gesagt bekommen haben, nachher ist es so, wenn die Schneide auf einen Millimeter geschmiedet ist, reicht ein falscher Schlag aus mit einem verkanteten Hammer oder sowas, dass ihr von vorne anfangen müsst, dass das dann kaputt ist, ja. Also sind sie sehr angespannt und so. Und ich sage immer, die Klingen sind dann fertig, wenn sie gehärtet ab am Boden liegen, dann ist die Klinge fertig erstmal. Ja, dann ist sie fertig. Vorher müsst ihr vom ersten Schlag bis zum letzten Schlag voll konzentriert sein, ja. So, wenn die Klingen dann erstmal grob fertig sind, ne, der Erl ist ausgeschmiedet, ja, Die Schneide ist ausgeschmiedet, der Rücken ist gestreckt, das Messer hat die Form, die wir haben wollten. Ja. Dann wird der Erl erhitzt und dann wird der Holzgriff aufgebrannt, ja, damit die Passform alles ordentlich passt und so. Ja. Dann kommt das natürlich der Holzgriff wieder weg, ja, weil die Leute fragen immer, was, das hält so? Sag ich, nein, wenn du es auf 1100 Grad drauf schiebst, hast du eine Minute einen Ascheklotz. Ja. Natürlich kommt das wieder runter. Ja, dann werden die Klingen nochmal final ausgerichtet, immer mit dem Holzhammer. Zwischendurch wird immer mit dem Holzhammer ausgerichtet, weil ich ja die handgeschmiedete Optik erhalten möchte, ja. Bei mir ist ja nichts glatt gebügelt, wie man das überall kriegt. Also an meinen Messern erkennt man die Handarbeit an, ja. Und dann wird nachher in Öl gehärtet. Beim Ölhärten kann natürlich wieder was passieren. Die Klinge kann verziehen, wenn du schief ins Öl gehst, ja. Oder du gehst langsam ins Öl und so weiter. Oder du stoßt irgendwo innen drin an, im Gefäß mit dem Öl und so, kann die Klinge verbiegen. Also man muss immer konzentriert sein. Und dann, wenn die Klingen rauskommen, dann gucken wir, sind sie schön gerade. Man kann sie, wenn nötig, noch ein bisschen ausrichten, weil das Härten ist ja nicht innerhalb von ein paar Sekunden abgeschlossen, sondern das dauert so ein paar Sekunden, ja, kann man noch ein bisschen ausrichten, ja. Ja, aber wenn das dann abgeschlossen ist, darf man dann nicht mehr ausrichten. Dann fliegen euch die Klingen um die Ohren, die können brechen wie Glas, ja. Wie gesagt, die Klingen sind dann bruchempfindlich und dann müssen die für anderthalb Stunden in den Backofen. Ja. Man muss sich vorstellen, so ein Stahl besteht ja aus Atomen, ja, und die Atome bilden so ein Gitter und haben einen Zusammenhalt, ja. Und beim Härten trennen die Atome sich voneinander und schweben frei im Raum, ja. Und dann sind die bruchempfindlich, hat einfach keinen Halt der Stahl. Und dann müssen die bei mir ungefähr anderthalb Stunden im Ofen, bei einer gewissen Temperatur, je nach Stahl unterschiedlich. Und dann finden sich die Atome wieder und dann ist der Stahl belastbar, ja. Ich sag mal belastbarer. Wenn ein Messer fällt, ist natürlich immer scheiße, kann natürlich kaputt gehen, ja. In der Zeit, wo die Klingen dann beim Anlassen sind, können wir natürlich nichts machen, ne? Weil wir können am Griff nicht rumschleifen, wenn das Messer nicht drin ist. Wir müssen ja gucken, ob die Flucht passt, ob die Klinge schön parallel läuft und so. Ja, müssen wir alles passen und gucken. Und da ist man in der Zeit Mittag, ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben immer natürlich zwischendurch haben wir viel Zeit zum Quatschen. Ne? Wir reden private Sachen über die Firma, ne? Über die Kinder, über die Tiere, über die Hobbys. Wir haben viel Zeit. Ja? Ihr könnt mir viele Fragen stellen. Meine Werkstatt ist ja vollgestopft mit Materialien, mit Tierschädeln. Ne? Ihr könnt anfassen, ihr könnt mich fragen. Ne? Ich bin ja Sammler und ich habe viele Sachen bei mir in der Werkstatt. Ja? Sehr interessante Werkstatt. Nicht so eine alltägliche Werkstatt, wie man das so sieht, sondern es ist schon fast wie eine Art Museum, sagen viele Leute. Ja. Viel, viel unterschiedliche Sachen aus allen möglichen Sachen, was man so haben kann, ja. Erstmal eben Mittag und dann haben wir auch noch viel Zeit, ne. Dann können wir den Tag so Resümee passieren lassen, ne. Die Elke sitzt mit am Tisch und so. Es gibt manchmal warmes Essen, manchmal gibt's eine Brotzeit, je nachdem, ne. Und dann, manchmal geht man dann noch raus, wenn es schön warm ist, trinkt man draußen noch ein Käffchen und so und reden und reden und reden. Manchmal sind die Messer schon längst raus auf dem Ofen und wir reden immer noch, weil es gerade so schön ist, ja. Es ist ja manchmal so, bei mir kommen Leute, ne, und manchmal ist ja so, die Leute, mit denen du am besten kannst, sind immer die, oft so, dass sie von weit weg kommen. Da denkt man auch, schade, dass ihr so weit weg seid und so. Aber das ist auch manchmal auch der Reiz, ne, so, dass man so wieder dann auseinander geht und sich vielleicht mal schreibt zu Weihnachten und wie geht's denn euch so und so. Das ist halt toll bei mir, ja. Und die unterschiedlichen Menschen, die zu mir kommen, ne, von Führungskräften bis herkömmlichen Angestellten, von den Selbstständigen, ja, und so weiter, ja. Hier treffen sich Leute, die würden sich im normalen Leben wahrscheinlich niemals treffen oder begegnen, ja. Und deshalb, bei mir ist das toll, weil bei mir, für mich ist jeder gleich, egal was er ist. Für mich gibt's nicht besser und schlechter und über und unter, sondern das ist für mich alles Quatsch. Für mich ist jeder auf Augenhöhe, egal was er macht und so, ne. Und wenn dann die Klingen fertig angelassen sind, dann gehen wir natürlich in die Werkstatt wieder, ne, und dann werden die Griffe vorbereitet und werden aufgeklebt, ja. Dann werden die Griffe verschliffen und so, ja, und dann werden sie gepflegt mit verschiedenen Ölen, ja, und dann guckt er, dass die Passform, das alles so passt und so, ja. Ja, und dann, wenn er jetzt Lederscheiden macht zum Beispiel, ja, dann gehe ich dann mit euch hoch, ja. Wenn die Messer dann so fertig sind erstmal, ja, machen wir aus Pappe, mache ich dann Schablonen für euch, damit ich weiß, dass die Messer ganz gut in die Scheide passen, ja. Weil bei uns ist so, bei uns hat noch nie eine Lederscheide für zwei Messer gepasst, ja. Jedes Messer bei uns, wirklich, jedes einzelne fertige ich immer eine Pappschablone an. Die Leute, die bei mir in den Kursen waren und so weiter, die können das alle bestätigen, ja. Es ist wirklich bei mir so, auch wenn das Messer oft sich bei mir ja ähneln, weil das einfach meine Art ist, Messer zu bauen, ja. Und man kann ja das Messer nicht neu erfinden, wie ein Rad oder so. Ein Messer muss halt schneiden können und Fantasieformen ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, ja. Sondern Messer ähneln sich halt oft bei mir, das ist einfach meine Art, Messer zu machen mit den zweifarbigen Griffen und so weiter, ja. Dann wird das so gemacht und dann schneidet die Elke das aus dem Leder aus, weil das ziemlich genau sein muss. Man darf es auch nicht verschneiden, ja. Ich will ja auch nicht, dass Leder verschnitten wird, weil Leder hat erstmal auch einen Wert, einen finanziellen Wert. Und es ist ja, wenn man jetzt Leder unnötig wegschmeißen muss, das ist auch ethisch für mich nicht vertretbar. Das wäre dann ziemlich ekelhaft dem Tier gegenüber. Ja, also muss das sehr genau passen, bis auf Millimeter manchmal, ja, damit das Messer wirklich gut, auch richtig ordnungsgemäß in extra dafür gemachte Lederscheide passt, ja. Und dann näht ihr mit der Elke von Hand eure Lederscheide oder auch mit mir, je nachdem, was man macht und so, ja. Ja, näht ihr eure Lederscheide, ja, von Hand, ja, mit zwei Nadeln, ja, werden die verbunden, bei Outdoor-Messe werden die nachher gewässert und so weiter, damit die Passform passt, ja. Und ich gehe in der Zeit dann runter und schleife eure Messer, ja, ja, richtig schön nach dem Zweck, was ihr machen wollt. Küchenmesser werden natürlich ein bisschen anders geschliffen, wie jetzt ein Outdoor-Messer oder so, ja. Ich frage euch natürlich vorher schon, was wollt ihr schneiden, was wollt ihr damit machen, danach entscheide ich, wie ich schleife und so, ja. Und dann, wenn die Messer dann wirklich fertig sind, ne, Dann kriegt er noch ein Zertifikat, dann steht drauf, was ihr für Messer erhalten habt, aus was für einem Klingenmaterial, was für ein Griffmaterial, die Lederscheide und so. Ja, dann werden noch Fotos gemacht, wenn ihr wollt. Ja. Und dann zeige ich euch nochmal in meinen Raum, wo die ganzen Materialien liegen. Ja, hier die Eiszeitmaterialien zum Beispiel oder Rothirschgeweihe, verschiedene Hölzer. Ich habe ja auch ein paar Tiere zu Hause. Reptilien könnt ihr angucken, ne, und ein paar Eiszeitmaterialien oder was ich so Materialien habe, Bernsteine, ne, und andere Sachen, ja, verschiedene Hornmaterialien, ne, Knochen, Tierknochen, Tierpräparate habe ich da, könnt ihr gucken, was so alles gibt, ja. Schlangenhäute und Schlangenleder und sowas, ne, auch immer alles selber gemacht, ja, das kommt mal irgendwann in einer anderen Folge, ne, ich arbeite ja auch viel mit Reptilien und so, ja, und dann führen wir immer noch so ein Abschlussgespräch, wie der Tag so verlaufen ist, da frage ich immer, hat es euch gefallen und habt ihr Vorschläge, was ich ändern könnte zum Beispiel oder war es okay für euch, und ich bitte immer um ehrliche Antworten, ich bin ja auch eine ehrliche Haut, ja. Ja, und dann frage ich immer, ob wär auch toll, wenn ihr mich bewerten würdet und so, ja. Und dann gehen die Leute aus dem Haus, ne, und dann sagen sie ganz oft, boah, jetzt haben wir anderthalb Jahre gewartet und jetzt ist der Tag schon wieder vorbei. Und sie finden es dann so schade, ne, viele Leute waren ja auch schon 3-4 Mal hier, ne, die sitzen bei uns im Kurs und sagen zu Elke, boah, wir wollen gleich noch einen Termin, ne, machen sie gleich noch. Das hat man ganz oft, dass Leute 3 oder 4 Mal schon hier waren, oder dieses Jahr haben wir einen, der kommt dann das 5. Mal, ja. Und das ist doch toll, das ist auch für mich eine Bestätigung, dass die Arbeit, die ich mache, Früchte trägt, ja. Und ich muss mal einen Schluck trinken, Leute, ich habe schon einen ganzen trockenen Hals, ja. Das ist für mich auch so eine Bestätigung, dass meine Arbeit Früchte trägt, ja. Und abends nach dem Kurs muss ich immer sagen, ja, ich sage das auch den Leuten, ich bin eine ehrliche Haut, das heißt, im Kurs ist für mich anstrengend, ja. Und zwar nicht körperlich. Körperlich kann ich wirklich 12 Stunden körperlich arbeiten, ist für mich überhaupt kein Problem, ja. Wirklich. Das, was einen fertig macht, ist die Energie, die ich aufwende, ja. Sondern ihr müsst ja wissen, ich bin ja mit Herzblut bei der Sache und ich gebe Energie preis, ja. Also ich gebe mein Wissen preis, ich erzähle von mir privat, das ist ja ein sehr privater Kurs, ja. Und die Leute, die haben ja auch ein paar hundert Euro investiert und die haben natürlich auch eine Erwartungshaltung an mich, ja. Die haben mich gesehen und die haben teilweise, fahren die ins Allgäu, die kommen ja von, was weiß ich, 800 Kilometer weg von Flensburg bis was weiß ich, wo die alle herkommen, Italien, Südtirol, aus Ostdeutschland, ja, und so weiter, wo sie überall herkommen, und teilweise machen die echt eine Woche Urlaub im Allgäu, um das dann mit dem Kurs hier zu verbinden und sagen, boah, ich ist aber toll und da reden wir dann drüber und so. Und dann hast du natürlich auch, wie soll ich das sagen? Das ist kein Stress für mich, sondern es ist aber schon eine gewisse Art von Druck, weil du natürlich auch die Aufgabe hast, den Leuten einen schönen Tag zu bereiten. Ja, da wo sie auch ihr Leben von zehren können, das ist jetzt mein Job, ja. Irgendwie bin ich auch Dienstleister, auch wenn ich das blöd anhört, ja. Ja, das ist halt schon ein besonderer Job, den ich machen darf. Das ist eigentlich ein Geschenk, ja. Ich sorge dafür, dass Menschen ein tolles Erlebnis haben, wo sie ihr Leben lang von erzählen können und mit einem handgemachten Unikat nach Hause gehen. Da bin ich mir schon sehr bewusst, ne? Das war auch kein Glück bei mir, sondern ich habe mir das über die Jahrzehnte erarbeitet, ja? Und bin auch menschlich dadurch gereift, dass ich dazu in der Lage bin, das auch den Leuten zu bieten, ohne dass ich da persönlich bei verschleiße. Ja, also ich habe schon einen Punkt erreicht, wo ich fest im Leben stehe, wo ich weiß, ich habe viel erlebt im Leben, ich kann viel erzählen, ja. Ich bin jetzt nicht mehr Anfang 20, wo irgendwas erzählen muss, was nicht so ist, was ich noch nicht erlebt habe, sondern ich habe viel erlebt, ja. Und das kann ich den Leuten erzählen und das kann eben deswegen nicht jeder, ne. Manche Sachen musst du erlebt haben, du musst ein bewegtes Leben haben, dass du auch mit Leuten umgehen kannst. Das kann ja nicht jeder. Das hat auch nichts mit dem Alter zu tun oder so. Also du hast es oder du hast es nicht, dann wirst du es auch nie kriegen, ja. Und da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Ich bin wirklich sehr stolz drauf auf das, was ich tue. Und ich merke, dass die Leute mir sehr viel Respekt gegenüberbringen. Und das ist praktisch mein Seelenantrieb, sage ich immer, ja. Mein Seelenantrieb ist, wenn ein Tag erfolgreich abgeschlossen ist, wenn die Leute gesagt haben, wie schön sie es bei mir fanden, ja, wie nett aufgehoben sie sich gefühlt haben bei uns, das ist unsere Bestätigung und Elke und mein Treibstoff, ja. Und dann sind wir so, bei Elke und mir ist es manchmal so, wir brauchen sehr viel Ruhe, ja. Wir sind jetzt beide nicht so, dass wir die Freundschaften immer so pflegen können, weil wir haben einfach sehr viel Arbeit, ja. Und wir erzählen sehr viel und wir geben sehr viel von unserer Seele preis in unseren Kursen, ne? Bei den wildfremden Menschen, die da kommen, ja. Und auch die Märkte, die wir früher gemacht haben, das war mental, war das schon, ich sag mal, wie so ein Hochleistungssport, ne. Ich bin den ganzen Tag, sind wir unter Strom, ja. Wir bieten den Leuten einen tollen Tag. Auch wir haben Spaß dabei. Jetzt nicht so, dass das, aber es ist schon ein besonderer Job, den wir machen. Leute, wo in Firmen Schulungen machen oder so, die werden das bestätigen können. Es ist eine anstrengende Arbeit, ja, mental und so. Aber als die Moral von der Geschichte ist, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, ja. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ich hätte es schon viel früher machen sollen. Das ist nämlich, das kann man nicht sagen. Ne? Man wird durch mein Leben, bin ich so geprägt wurde, dass ich irgendwann an einem Punkt war, in dem ich mir das vorstellen konnte. Ja? Als Mensch mit Anfang 20 hätte ich das wahrscheinlich noch gar nicht hingekriegt. Dann wäre ich nicht authentisch gewesen. Hätte ich wahrscheinlich versucht, mich zu verstellen und so. Ja? Und deswegen bin ich eben, wie ich bin und ziehe das durch. Und ich habe so eine erhobene Brust, wenn die Leute hier glücklich aus dem Haus gehen, bin ich wirklich stolz auf das, was ich tue. Ja? Und bin da manchmal auch so ein bisschen traurig, ne? Ich sag das immer, ich stelle mir das immer so vor, ne? Die Leute haben mich irgendwo im Internet gesehen und geben hunderte von Euro aus, um das mit mir persönlich zu machen. Sie hatten die Wahl, sie konnten auch woanders hingehen, ja, hätten auch woanders hingehen, vielleicht wo sie auch ein bisschen weniger bezahlt hätten, aber sie haben sich bewusst für den Blechern Alex entschieden, weil sie das angesprochen hat oder ich als Mensch sie angesprochen habe über die sozialen Medien oder so und sie kommen zu mir und sind dafür bereit, hunderte Kilometer in Anspruch zu nehmen und auch finanzielle Kosten, ja. Und das vergleiche ich immer, ich kann mir das so vorstellen, wie so Musiker, wo was weiß ich, 1000 Leute kommen auf ein Konzert, um ihn zu sehen. Und nach dem Konzert hockt er auf einmal alleine im Hotelzimmer, ja. Und bei mir ist das manchmal auch so, ne. Die Leute gehen aus dem Haus, ne. Ich hatte auch ein bisschen Adrenalin in mir, ich habe mich gefreut, ja. Und dann sind sie auf einmal aus dem Haus. Und dann denke ich mir, okay, jetzt muss ich wieder runterkommen, weil morgen ist schon wieder der nächste Kurs, ja. Morgen kommen wieder Leute, die eine Erwartungshaltung an mich haben, ja, und ich will denen was bieten und so musst du dich immer wieder auch runterbringen. Drum bin ich zum Beispiel jetzt jemand, wo jetzt nicht die Freunde, ich habe Freunde, ein paar Freunde, echte Freunde, ja, aber nicht so viele, ja, und wir sehen uns auch manchmal nicht so oft und die Freunde wissen auch, wie ich ticke, ja, dass ich schon mich freue, wenn ich zum Geburtstag kommen kann und so, aber ich habe jetzt nicht die Zeit und die Muse, dass man sagt, jede Woche einmal und so, ich habe halt viel Arbeit, ja. Und ich bin auch froh drum, dass ich heute Freunde habe, ja, ehrliche Freundschaften, ja, ja, ehrliche Freundschaften, ja, ob Männer oder Frauen, ja, und das ist eben das Schöne in meinem Job, ja, das ist das Schöne in meinem Job, das kann ich immer nur jedem sagen, wie toll das ist, ja, so, aber jetzt habe ich wieder einen Haufen erzählt, ne, wir haben jetzt den 18. Mai heute, ne, jetzt haben wir die Woche, haben wir noch 3 Kurse, also das heißt für mich eine ruhigere Woche, 4 Kurse ist immer ein bisschen anstrengender, 3 Kurse ist eigentlich gerade so super, ja, so wie so eine normale Arbeitswoche früher, wo ich denke, oh, ganz easy, ja, so 3 Kurse in der Woche ist für mich ganz easy, ja, dann habe ich 2-3 Tage noch Zeit, um Messer zu schleifen und Messer vorbereiten im Shop, ja, oder ein bisschen Materialien besorgen, das ist für mich eine ganz lockere Woche, ja, da freue ich mich jetzt auch drauf, ja, und dann haben wir wieder mal ein paar Tage keine Kurse. Also kursfrei, ja, für ein paar Tage, aber derzeit wird natürlich gearbeitet. Ich habe jetzt mal wieder vor, mal die Materialien ein bisschen, muss man wieder ein paar Eiszeitmaterialien harzen unter Vakuum und so, ja. Da halte ich euch dann mal drüber auf dem Laufenden, ja. Und dann mache ich die Woche mal wieder einen Videopodcast, ne, über YouTube nachher, ja. Und so ist jetzt meine Woche so geplant und in der nächsten Sonntag, am nächsten Podcast geht es mal wieder so um allgemeine Themen. Ne? Ich schneide mal ein bisschen meine Kindheit an und meine Jugend und wie ich dann im Allgäu hier so groß geworden bin und so, ja. Das erzähle ich dann mal, ja. Und bis dahin, gehabt euch wohl, ich wünsche euch eine schöne Woche, ja. Und bleibt sauber, gell. Also, bis dahin, euer Blechern Alex, gell. Macht's gut, tschüssi, gell. Ciao. Jo, wenn ihr das hört, dann habt ihr diese Folge zu Ende gehört und das freut mich außerordentlich. Bitte empfehlt mich weiter.
Meine Webseite ist www.messerschmiede.bayern und auf den sozialen Medien findet ihr mich unter der Blecherne Alex. Bis dahin gilt immer ein- und ausatmen und bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag oder Montag. Euer Blecherne Alex. Ciao.